Guten Morgen von mir an euch, die ihr hier seid und auch an alle, die über den Bildschirm das verfolgen heute Morgen. Ich will einsteigen mit einer persönlichen Frage mit uns heute Morgen. Und zwar ist die Frage, hast du Hoffnung? Bist du jemand, der sagen würde, er schaut hoffnungsvoll in die Zukunft? Oder würdest du dich eher als hoffnungslos, als ermüdet, als ermattet, als niedergeschlagen, vielleicht sogar als enttäuscht beschreiben aktuell? Vielleicht aufgrund einer persönlichen Situation, die sich nicht ändert und die dir sehr zu schaffen macht, oder weil du den Eindruck hast, Gott ist weit weg und er greift einfach nicht ein. Vielleicht auch, weil du schon lange betest um etwas und in einem Lebensbereich schon lange haderst oder eine Entscheidung ansteht, aber irgendwie scheint sich einfach nichts zu bewegen. Vielleicht geht es auch dem einen oder anderen so, dass er sagt, die Gesamtsituation in dieser Welt, die macht mich gerade irgendwie fertig. Ja, diese Ungewissheit. Corona ist ja mehr oder weniger Alltag geworden für uns. Wir haben uns so ein bisschen dran gewöhnt, aber die Spätfolgen und die Auswirkungen davon, wer weiß schon so richtig, wo wird das alles noch hinführen? Wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial, psychisch, geistlich? Ja, wo soll das hinführen? Egal, wo man hinschaut in dieser Welt, man kann, glaube ich, im Moment verrückt werden. Die Welt ist unbeständig. Die Welt ist haltlos und irgendwie überfordert und man fragt sich, wo soll das alles hinführen? Wie auch immer es dir gerade geht, sei es mit Blick auf diese unbeständige Welt oder sei es mit Blick auf das eigene Leben, ich glaube, wir kennen alle Momente und Zeiten, in denen wir hoffnungslos sind, in denen sich Hoffnungslosigkeit einschleicht und in denen es heißt, durchhalten, jetzt nicht aufgeben. Und ich bin froh, dass Gottes Wort so ehrlich ist und uns nicht nur Geschichten berichtet, in denen von Sorglosigkeit, in denen von reibungslosem Gelingen und somit eigentlich absolut realitätsferne die Rede ist. Ganz im Gegenteil, die Bibel ist voll von Geschichten, wo wir es mit Menschen zu tun haben, die am Rand ihrer Verzweiflung waren, die Niedergeschlagenheit erleben, die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit erlebt haben. Und man könnte sich ja fragen, warum nimmt denn Gott solche Geschichten der Hoffnungslosigkeit mit in sein Wort überhaupt auf? Warum erzählt er nicht nur von einem glorreichen Ende? Ich glaube, Römer 15, Vers 14 gibt uns eine Antwort darauf, und zwar folgende. In Römer 15, Vers 14 heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir halten heute Gottes Wort in unseren Händen als Hilfestellung und als Belehrung. Und zwar nicht nur für die Zeiten, wo das Leben super läuft und alles happy ist, sondern gerade auch für die Zeiten, wo uns das Leben beutelt, wo das Leben eher graue Töne malt, ja, wo wir vielleicht durch den dichten Nebel die Sicht versperrt bekommen. Nicht mehr so richtig wissen, wo soll es hingehen? Genau da will Gott uns durch sein Wort ermutigen. Und gerade wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir immer wieder, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Und wir sehen, wie seine Führungen ist und wie sein Durchtragen stattfindet. Und was hier mit Schriften zum Ausdruck gebracht ist, darunter fällt auf jeden Fall auch das Alte Testament. Und ich bin in der Hinsicht sehr dankbar dafür, dass Gott uns die gesamten Geschichten von Menschen hat aufschreiben lassen. Ja, also auch die Täler, durch die Menschen gegangen sind, wo Menschen gehadert haben, wo sie am Boden waren. Weil das ist ja genau das, was wir erleben in Zeiten, wo uns Dinge über den Kopf wachsen, wo wir herausgefordert sind. Das ist das, was wir empfinden. Also Gott zeigt auf der einen Seite in seinem Wort diese Täler, wo Menschen durchgehen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, und auch dafür bin ich dankbar, den Ausgang von Geschichten, das Wirken Gottes für seine Leute in ihrem Leben. Das ist genau das, was wir inmitten der Täler oft ja überhaupt nicht sehen. Und genau diese zwei Dinge, die brauchen wir in der Hoffnungslosigkeit. Das Ausharren, wovon hier die Rede ist, und die Ermunterung. Das heißt, das Ausharren, das Festhalten an Gott, obwohl Herausforderungen da sind, und auf der anderen Seite zu wissen, Gott hat eingegriffen, hat das immer und immer wieder getan. Und wir dürfen dadurch ermutigt, getröstet werden. Und dieser Blick auf die vergangenen Geschichten und das, was war, und hin auf den, der die Geschichten schreibt und geschrieben hat, das ist das, was uns neue Hoffnung schenkt, inmitten von Herausforderungen und von Ungewissheit. Und das ist das, was ich mir wünsche für unsere neue Predigtreihe, in die wir heute starten wollen. Andreas hat es ja eben schon gesagt, wir wollen in das zweite Buch Mose starten. Und wir wollen in den nächsten Wochen also über dieses zweite Buch Mose nachdenken, unter dem Titel Exodus, die große Befreiung. Exodus, so wird ja das zweite Buch Mose auch genannt. Und in diesem Buch finden wir die zentrale Rettungsgeschichte von Gottes Volk Israel im Alten Testament. Es ist eine Geschichte, die immer und immer wieder im Alten Testament, durchweg eigentlich, immer wieder vorgeführt wird, wo immer wieder Bezug drauf genommen wird. Also man könnte sagen, diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei und dieser Bundesschluss, von dem wir lesen im 2. Mose, ist identitätsstiftend für das Volk Israel. Und nun ist das 2. Buch Mose mit 40 Kapiteln durchaus relativ lang. Ja, und gerade zum Ende des Buches hin werden wir nicht jeden einzelnen Abschnitt durchgehen, weil ganz viele Anweisungen und wie die Stiftshütte entstanden ist und so weiter da beschrieben sind. Das heißt, wir werden das da zusammenraffen. Ich will trotzdem ermutigen, dieses 2. Buch Mose einfach für sich persönlich mal zu lesen. Ganz grob kann man das Buch in 2 oder ich habe es in 3 Teile mal eingeteilt. Und zwar könnte man es so einteilen, dass man die Kapitel 1 bis Kapitel 12, Vers 36 als einen Abschnitt sieht, und dort ist die Rede von der Befreiung durch Gottes mächtiges Handeln aus ägyptischer Sklaverei. Das ist so das Thema dieser ersten 12 Kapitel bis dahin. Und dann ein zweiter Teil wäre von Kapitel 12 ab Vers 37 bis Kapitel 18, wo dieser Auszug beschrieben ist, Auszug aus Ägypten, und dann geht es durch die Wüste bis hin zum Berg Sinai, wo dann der Bundesschluss stattfindet. Und das ist dann das, was wir in Kapitel 19 bis 40 sehen letztendlich. Der Bundesschluss und die Errichtung der Stiftshütte, könnt auch sagen, die Gottesdienstordnungen, die dann mit eingeführt werden. Wir werden unsere Predigtreihe nicht gleich komplett da durchziehen, sondern wir werden nur einen ersten Teil mal haben und werden uns in diesen ersten 12 Kapiteln aufhalten in den nächsten Wochen. Und das große Thema dieser ersten 12 Kapitel ist also die großartige Befreiung von Gottes Volk aus der Sklaverei in Ägypten. Bevor wir einsteigen jetzt gleich in das Buch, noch mal ein paar kurze Eckdaten, die uns vielleicht helfen können. Ja? Geschrieben hat dieses Buch Mose. So heißt es ja auch, 2. Mose. Und Mose werden wir im Laufe dieses Buches noch deutlich besser kennenlernen, also von seiner Geburt und so weiter, ja, und wie das dann so war. Ganz interessant, die Abfassungszeit, als es geschrieben wurde, war im 15. Jahrhundert vor Christus. Und es war so, dass Mose die Ereignisse aufgeschrieben hat, nachdem sie natürlich geschehen sind, aber es muss noch zu seinen Lebzeiten gewesen sein. Die Dauer der Fremdlingschaft, also die Zeit, in der Israel in Ägypten war, war insgesamt 430 Jahre. 400 Jahre davon in der Sklaverei und 430 insgesamt. Der Auszug hat dann stattgefunden 1445 oder 1446 vor Christus in etwa. Und das Kernthema, das habe ich eben schon gesagt, ist von diesem gesamten Buch, der Auszug aus Ägypten und der Bundesschluss Gottes mit diesem Volk Israel am Berg Sinai. Wir haben im 2. Buch Mose noch etwas, was besonders ist oder was eingeführt wird nochmal ganz, ganz klar, eigentlich letztendlich mit diesem Bundesschluss. Und zwar wird Israel zu einer sogenannten Theokratie. Theokratie kommt von Theo, das griechische Wort für Gott, und Kratie ist von Kratein im Griechischen abgeleitet und bedeutet herrschen. Das heißt, Gott wird zum alleinigen Herrscher oder man könnte auch sagen zum König für Israel, ganz bewusst. Und die Kernstelle dafür, dass er sie zu seinem Eigentumsvolk erklärt und ihr König sein will, ist 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Wir schauen jetzt heute Morgen in die ersten 7 Verse von diesem Buch mal rein und gucken dann vor allem aber nochmal, um den Hintergrund zu kriegen, vor allem ins 1. Buch Mose, weil diese Verbindung so spannend ist zu sehen. Und ich lese mit uns aber zunächst mal im 2. Mose, in Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Genau, und ihr könnt es gerne in euren eigenen Bibel mitlesen oder auch hier vorne an der Wand. 2. Mose 1, die Verse 1 bis 7. Und dies sind die Namen der Söhne Israel, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Und die Zahl aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren, betrug 70 Seelen. Josef aber war schon in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Gleich zu Beginn ist hier also die Rede davon, dass die Söhne Jakobs nach Ägypten kamen oder die Söhne Israels. Ja, das wird synonym verwendet im Prinzip. Und je nachdem, wie bewandert jemand ist mit der Geschichte Israels, könnte man sich also fragen, wie sind sie denn überhaupt dahin gekommen? Wie hat das denn stattgefunden und was war denn vorher? Zum anderen heißt es hier in Vers 5, dass es 70 Seelen waren, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen sind. Und gemeint ist damit letztendlich dieses kleine, in Anführungsstrichen, Völkchen Israel, das damals gerade mal 70 Seelen umfasste, wobei an dieser Stelle nur die Zahl der Männer gerechnet wurde. Also in 1. Mose 46, Vers 26 und 27 wird das deutlich. Das ist eine Stelle, die deutlich macht, da gab es eine Zählung schon von den Söhnen Jakobs und von den Söhnen. Und in dieser Liste sind es insgesamt dann nachher 70, aber es heißt dann explizit, dass die Frauen der Söhne nicht mit aufgelistet wurden. Ja? Also 70 Leute, 70 Männer plus Anhang, würde man sagen. Wir haben es also hier mit einer Großfamilie eigentlich mehr zu tun. Und wir würden auch nicht von einem Volk wirklich sprechen an dieser Stelle. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ich will mit uns jetzt einen Schritt zurückgehen in das erste Buch Mose und die Wurzeln nochmal anschauen von diesem späteren Volk Israel, das dann entstehen soll. Und vor allem mit uns anschauen die elementar wichtigen Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und dabei wird etwas deutlich, dass ich heute nach dieser kleinen Einführung insgesamt in 2. Mose mal so als Thema über die Predigt setzen will. Und zwar, Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Das ist das Thema, was wir heute Morgen beackern wollen und sehen wollen. Und diese Tatsache will ich uns mit drei Punkten heute Morgen, mit drei Gedanken nochmal vertiefen. Und der erste Gedanke heute Morgen ist, Gott gibt Verheißungen. Verheißung wäre ein anderes Wort für Versprechen. Und die ultimative Verheißung, die zentralste Verheißung für Israel überhaupt, auf die sich immer wieder alles zurückführen lässt, auf die sich immer wieder alles beruft letztendlich, ist 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. Eine Stelle, in die wir reinschauen und wo wir heute einfach von ausgehen und uns ein bisschen aufhalten. 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Dort heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich fluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Hier finden wir den Ausgangspunkt für die gesamte Geschichte Israels. Und wir finden einen wichtigen, elementar wichtigen Meilenstein in der gesamten Rettungsgeschichte Gottes, die er im Alten Testament über viele Jahrhunderte erstreckt und die dann am Ende in Jesus Christus ihre Erfüllung findet. Abraham kriegt Verheißungen. Im Wesentlichen sind es drei Verheißungen, die er bekommt. Die erste Verheißung ist, ich werde dir ein Land zeigen und es dir geben. Die zweite Verheißung ist, ich will dich zu einer großen Nation machen und deinen Namen groß machen. Und die dritte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Manches von diesen Verheißungen konnte Abraham relativ schnell oder zumindest so einigermaßen greifen. Ja, so können wir, wenn wir weiterlesen würden in 1. Mose 12 ab Vers 4, dann könnten wir nachvollziehen, dass es nicht lange gedauert hat und Abraham stand schon auf dem Boden, der seinen Nachkommen dann versprochen werden sollte, in diesem Land Kanaan. Und Gott sagt ihm das sogar in 1. Mose 12, Vers 7, dass er sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Zwar musste Abraham dann nochmal nicht allzu lange Zeit später nach Ägypten wegen einer Hungersnot, aber er kam dann wieder zurück und er hat zumindest in diesem Land Kanaan gelebt, auch wenn er es noch nicht besessen hat. Also könnten wir sagen, gut, okay, die erste Verheißung mit dem Land, die war für ihn so einigermaßen greifbar. Aber für Abraham gab es viel größere Fragezeichen, wenn es um diese zweite Verheißung geht, wo Gott ja gesagt hat, dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Oder wie es hier dann heißt, diese zweite Verheißung, ich will dich zu einer großen Nation machen. Immerhin war Abraham zu diesem Zeitpunkt, als er diese Verheißung bekommen hat, 75 Jahre alt. Und damit war er nicht mehr der Jüngste. Und seine Frau Sarah, oder Sarai, wie sie an dieser Stelle noch heißt, die war nur 10 Jahre jünger. Eigene Kinder waren weit und breit noch nicht in Sicht. Und wenn da also eine große Nation raus entstehen soll, dann müsste es so langsam mal losgehen. Ja, wir würden sagen, die biologische Uhr tickt. Wahrscheinlich tickt sie bei Ihnen schon fast ein bisschen drüber. Aber in dieser Hinsicht passiert erstmal gar nichts. Außer, dass Gott diese Verheißung an Abraham immer wieder auffrischt und wiederholt. Zum Beispiel in 1. Mose 13, Vers 16 spricht er davon, dass er zu Abraham sagt, ich will deine Nachkommenschaft so zahlreich werden lassen wie den Staub der Erde. Ein starkes Bild. Ja, eine Nachkommenschaft so zahlreich wie der Staub der Erde. Also wirklich krass. Aber schwierig vorstellbar und schwierig zu glauben, wenn du bisher noch nicht mal ein Kind hast. Und genau das ging Abraham durch den Kopf und auch irgendwie so zu Herzen. Und er bringt das dann zwei Kapitel später, in Kapitel 15, Vers 2 bis 6, folgendermaßen zum Ausdruck. Da heißt es, da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, meinem Haus geborener Sklave wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ich finde, diese Unterhaltung, die Abraham so mit Gott da hat und anfängt, ist so authentisch. Und ich glaube, wir können uns gut hineinversetzen. Ja. Abraham ist voller Verzweiflung und schreit zum Himmel und sagt, Gott, du hast doch gesagt, dass ich eine große Nachkommenschaft haben soll. Und irgendwie scheint sich hier aber überhaupt nichts zu bewegen. Es ist weit und breit nichts in Sicht von nur einem einzigen Kind, was ja nötig wäre. Ich werde kinderlos sterben. Verheißungen als solches sind ja etwas unglaublich Schönes und Wertvolles. Aber wenn es nicht mehr ist als leere Versprechung, dann ist es äußerst enttäuschend. Wenn ich nicht mal im Ansatz sehe, dass sich was bewegt, dann ist das schwierig. Und dann heißt das ausharren, warten, Geduld ist angesagt, glauben, obwohl ich erstmal nicht sehe, trotzdem festhalten an Gottes Zusage. Das steht dann auf dem Plan. Und so manch einer wird sagen, ja, ich kenne das sehr gut und dieses Warten, das treibt mich in den Wahnsinn. Ja, ich kann nicht mehr warten. Und ich kann das ehrlich gesagt gut verstehen und vermute, dass der ein oder andere von uns sich von Zeit zu Zeit wiederfindet in diesen Gedanken. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, wenn man in dieser Wartephase ist. Entweder ich rufe in meiner Verzweiflung zu Gott, wie Abraham an dieser Stelle, oder ich gehe frustriert meinen eigenen Weg. Mach mein eigenes Ding, nimm das Heft selbst in die Hand. Das sind im Wesentlichen immer unsere zwei Möglichkeiten. Entweder ich vertraue trotzdem auf Gott oder ich vertraue auf Menschen und im Kern eigentlich letztendlich auf mich selbst. Ja, ich weiß es ja eh besser. In dieser Situation sehen wir, wie Abraham zum Vorbild für uns wird, wie er in seiner Verzweiflung zu Gott schreit. Und Gott redet zu ihm. Erneut gibt Gott ihm seine Verheißung und wieder mit einem gewaltigen Bild. Er sagt ja, deine Nachkommenschaft wird so zahlreich sein wie die Sterne des Himmels. Und vorher führt er ihn raus und stellt ihn unter diesen Sternenhimmel und Abraham guckt in den Himmel und Gott sagt, genau so, was du siehst da und gar nicht zählen kannst, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann heißt es in Vers 6 über Abraham so schön daraufhin, und er glaubte dem Herrn. Und man könnte auch übersetzen, und er vertraute auf den Herrn. Und wie schön wäre das, wenn man das über uns immer so sagen könnte, oder? Und vielleicht gibt es heute Morgen den einen oder anderen hier, der sagt, ja, mir geht es eigentlich genauso. Ich bin ebenfalls verzweifelt, ich hadere, ich kämpfe, ich bin voller Unverständnis, voller Fragen wegen dieser und jener Situation in meinem Leben. Ich verstehe Gott und die Welt nicht mehr. Und ich will uns Mut machen, unser Vertrauen auf Gott nicht einfach irgendwo an den Nagel zu hängen und zu sagen, ja, das war's jetzt, sondern trotz allem Zweifel, trotz Unverständnis, trotz Überforderung, das Herz ihm auszuschütten und seine Zusagen und seine Verheißungen ganz neu zu ergreifen. Und jetzt mag einer denken, ja gut, Schön, ja, schön, dass Abraham das so erlebt hat und dass Gott so unmittelbar dann zu ihm geredet hat. Das ist ja genau das, das würde ich mir auch oft wünschen. Und auch das kenne ich sehr gut, ja, und ihr wahrscheinlich auch. Man steht irgendwo da und denkt, Gott könnte mir doch jetzt einfach unmittelbar irgendwas sagen. Er könnte doch so ganz direkt zu mir reden, so dass ich ihn höre, nicht so kompliziert irgendwie, sondern so, ja, ganz direkt. Und ich bin überzeugt, ja, er könnte das tun. Aber in aller Regel tut er das nicht, sondern er redet anders. Ja, Abraham hat auf beeindruckende Art und Weise immer wieder erlebt, wie Gott ihm unmittelbar etwas gesagt hat, wie er ihm Verheißungen gegeben hat. Aber im Gegensatz zu Abraham haben wir ein ganzes Buch voll von Verheißungen. Und diese Verheißungen stammen aus der gleichen Quelle wie die Verheißung, die an Abraham gegeben wurde, nämlich von Gott selbst. Wir haben Gottes Wort, Gottes Zusagen, Gottes Verheißungen und sie sind teilweise noch viel größer und viel weitreichender als das, was Gott an Abraham gesagt hat. Jetzt können wir uns fragen, welche Verheißungen haben wir denn heute, wenn wir Kinder Gottes sind? Ich habe mal so ein paar Verheißungen mitgebracht oder dabei, die ich gar nicht groß kommentieren will, sondern einfach mal so sagen will. Ja? Zum Beispiel, Gott wird dir Trost geben und dich durchtragen. 2. Korinther 1, Vers 3 bis 11. Gott schenkt dir Hilfe in der Versuchung. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott sorgt für dich. 1. Petrus 5, Vers 7. Gott lässt dir alles zum Besten dienen, Römer 8, Vers 28. Gott erhört deine Gebete, Matthäus 7, Vers 7 bis 11. Gott ist für dich, Römer 8, Vers 31 und 32. Gott vollendet deinen Glauben, Philipper 1, Vers 6. Er bringt dich ans Ziel. Gott schenkt dir ewiges Leben, Johannes 3, Vers 36. Und Gott schenkt dir den Beistand seines Geistes, habe ich leider nicht mit drauf, aber wäre Johannes 14, Vers 16 und 17. Und man könnte viele weitere aufzählen. Ja? Diese Liste, die ist bei weitem nicht abgeschlossen, man könnte viel weitermachen. Die Bibel ist voll von Verheißungen Gottes an uns. Allerdings macht sie auch klar, dass nicht jedem Menschen einfach seine Verheißungen gelten, sondern nur denen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Retter und Herrn angenommen haben, die ihm folgen wollen. Und falls es jemand gibt, der zuschaut oder heute Morgen hier ist, der sagt, ich kann damit eigentlich nichts anfangen, was bedeutet das, Jesus als Herrn und Retter zu haben? Ich will dich ermutigen, dieser Sache nachzugehen, weil das ist der Ausgangspunkt, dass Gottes Verheißungen für uns überhaupt wirksam werden. Dass wir wirklich sagen können, ja, ich bin entschiedener Christ, ich gehöre zu ihm. Und das bedeutet, dass ich ganz persönlich im Glauben angenommen habe, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass ich erkannt habe, dass ich ein sündiger Mensch bin vor Gott und ich vor ihm nicht allein bestehen kann und dass ich eine Kehrtwende in meinem Leben gemacht habe. Dass ich gesagt habe, ja, ich verstehe, ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung, ich brauche diese Gnade, ich brauche Jesus, aber ich will ab sofort nicht weiterleben wie bisher, sondern er soll jetzt Chef, Herr meines Lebens sein. Und wenn diese Entscheidung noch nicht gefallen ist, ist das das Wichtigste heute Morgen, wenn das nicht klar ist. Auch sollten wir aber auch, wenn wir Christen sind, nicht davon ausgehen, dass wir einfach, während wir so vor uns hinleben und ich so meine eigenen Wege gehe und so mein Ding mache und im Ungehorsam gegenüber Gott lebe, dass Gott dann diesen Ungehorsam segnen wird. Ja? Diese Zusage haben wir nirgends, sondern nur da, wo jemand zu Jesus gehört und seinen Weg auch mit ihm geht, aufrichtigen Herzens, ihm folgen will, so schwer das manchmal auch sein mag. Aber dort, wo das so ist, dürfen wir ganz gewiss sein, Gottes Verheißung und Gottes Zuspruch, der gilt für uns. Dort dürfen wir uns an seine Worte klammern, daran festhalten und ganz neu Vertrauen gewinnen und das, obwohl wir vielleicht erstmal noch gar nicht viel sehen. Ein ganz praktischer Schritt in der Hinsicht kann sein, wenn jemand gerade niedergeschlagen ist und hoffnungslos ist, sich vielleicht diese Verse nochmal vorzunehmen und das so wirken zu lassen auf sich, diese Gedanken, die da sind. Ja? Und ganz bewusst diesen Zuspruch und diese Ermutigung nochmal persönlich zu nehmen. Und diese hoffnungslose Situation dadurch ein Stück weit auch zu überwinden und neues Vertrauen, neue Hoffnung zu schöpfen. Und natürlich bleibt in all dem das gleiche Prinzip bei Abraham, aber auch bei uns heute, nämlich, dass wir nicht im Schauen leben, sondern im Glauben. Manchmal schauen wir auch, aber meistens leben wir im Glauben. Und im Glauben halten wir fest an ihm. Im Glauben gehen wir weiter mit unserem Herrn. Im Glauben erleben wir, wie er zu seinem Wort steht und wie er sein Wort erfüllen wird. Und ich finde es beeindruckend, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott überhaupt Verheißungen gibt. Ja, er, der ja unabhängig ist und der eigentlich auch immer hätte unabhängig bleiben können, er macht sich verbindlich und er gibt feste Zusagen, schwarz auf weiß. Das ist einzigartig gegenüber allen anderen Religionen auch. Gott gibt Verheißungen, aber er gibt sie nicht nur, sondern, und damit kommen wir zu dem zweiten, Gott steht zu seinen Verheißungen. Wir Menschen sind ja oft so, dass wenn wir ein Versprechen geben, dann ist nicht immer klar, dass wir dieses Versprechen auch halten werden, dass wir dazu stehen. Ja? Klar gibt es diese Parolen wie ein Mann, ein Wort und so, und ja, es gehört auch zum guten Ton, das zu tun, aber wenn wir ehrlich sind, stehen wir nicht immer so absolut zu unseren Versprechen. Manchmal ist das so, weil wir das einfach nicht auf die Kette kriegen. Ich glaube, aus dem Alltag gibt es genug Beispiele dafür, im Leben von jedem von uns. Aber auch gerade dann, wenn unser Gegenüber uns so gar nicht passt, wenn er nicht das macht, was wir wollen oder was uns gerade so in den Kram passt und wir am Ende dann denken, also diese Person, die hat auch überhaupt nicht verdient, dass ich zu meinem Wort stehe. Sie hat überhaupt nicht verdient, dass ich mein Wort halte. Ich glaube, offen gesprochen, dass wir in unserem Versprechen und dem Halten unserer Versprechen oft mehr von unserem Gegenüber abhängig sind, als wir das denken. Gott ist in dieser Hinsicht ganz anders. Gerade wenn wir nochmal zurückschauen, ja, also Kapitel 15, da haben wir gesehen, Abraham glaubte Gott, so heißt es so schön. Und dann, ein Kapitel später, in Kapitel 16, da sehen wir, dass die Welt irgendwie doch nochmal ganz anders aussieht. Bei Abraham war es so, 10 ganze Jahre ist es nun schon her gewesen, dass Gott diese Verheißung der Nachkommenschaft gegeben hat. Und es ist nichts passiert. Also kommen Sarah und Abraham auf die Idee, selbst ein bisschen nachzuhelfen. Sarah gibt Abraham ihre Magd Hagar, Abraham schläft mit ihr und Hagar wird schwanger. Und auch wenn Gott die Schwangerschaft schenkt und Hagar schwanger werden lässt und aus ihrem Sohn Ismael sogar später ein großes Volk wird, so war das trotzdem absolut nicht die Idee Gottes, dass seine Verheißung so zur Erfüllung kommen soll. In all dem hatten ja auch Abraham und Sarah keinerlei Ansatzpunkt, keinerlei Anweisung dazu, dass sie so handeln sollen. Sie handelten vielmehr auf eigene Faust. Und ich glaube, auch hier können wir manche interessante Parallele zu unserem Leben sehen oder ziehen. Ja, ganz in dem Gedankengang, also wenn Gott hier bald nicht eingreift, dann regle ich das selbst. Dann verschaffe ich mir selbst mein Recht, dann fahre ich die Ellenbogen aus. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht in der Familie, vielleicht sonst irgendwo, dann bin ich bereit, auch zu unlauteren Mitteln zu greifen, bin ich bereit, Grauzonen zu betreten. Dann schenke ich der Welt und ihren Ratschlägen einfach mal Gehör und schau mal, was sie so zu bieten hat. Vielleicht auch in manch einer Situation, dann greife ich halt zur Flasche oder versinke in der Medienwelt oder betäube mich irgendwie anderweitig. Ich suche mir Ersatzbefriedigung. Und ich mache jetzt einfach mein Ding. Ja, im Kern von dem Ganzen steht, wenn Gott hier nicht bald eingreift, dann bin ich bereit, ungehorsam zu sein und bin ich bereit, ihn auch mal getrost links liegen zu lassen. Und nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass wir in manchen Situationen nicht auch Überlegungen abwägen sollen und dass wir nicht auch manchmal aktiv Schritte gehen sollen oder so. Das soll damit nicht gesagt sein. Aber wenn wir Schritte gehen, dann sollen sie getragen sein von Gebet, von Gehorsam und von Abwägen gegenüber Gott. Ja, abwägen mit und vor Gott. Was ist aber, wenn jetzt jemand einen Weg eingeschlagen hat, der vor Gott alles andere als glorreich war? War es das dann mit der Verheißung? War es das dann mit dem Zuspruch Gottes? Gott sei Dank nicht. Ja, Gott sei Dank ist es so, dass seine Verheißung und sein Zuspruch nicht auf einer Grundlage stehen, die da heißt Daniel oder die heißt Andreas oder Mark oder Eileen oder Melanie oder sonst was. Seine Verheißungen stehen auf der Grundlage, die da heißt Gott selbst, Gottes Wesen. Ja. In seiner Allwissenheit wusste er ja schon, bevor er Verheißungen gegeben hat, wie es kommen wird. Und zudem ist er ein Gott, der Verheißungen gibt, aber der nicht lügt und der auch nicht lügen kann. Und seine Verheißungen und seine Zusprüche sind nicht begründet in uns, sondern sie gelten trotz uns. Weder Abraham noch irgendeiner von uns kann von sich behaupten, dass er den Zuspruch und die Verheißungen Gottes verdient hat. Es ist einfach geschenkt. Und somit steht Gott zu seinen Verheißungen einzig und allein auf der Grundlage seiner Treue. Und genau das kann uns Mut machen, wenn wir versagt haben, wenn wir uns von ihm abgekehrt haben, wenn wir untreu geworden sind. Ja, wenn wir untreu sind, so bleibt er dennoch treu, heißt es in 2. Timotheus 2, Vers 13. Und wenn jemand denkt, ja, ich bin auf eigene Faust unterwegs, ich bin ihm untreu geworden und ja, ich merke das, ich bin da angesprochen, dann nutzt die Gelegenheit, umzukehren und seine Treue neu zu ergreifen, auf seine Treue neu zu bauen. Gott hat Gnade, Gott hat Vergebung, Gott hat Perspektive für jeden von uns. Und er steht zu seinen Verheißungen. Nicht nur die Geschichte von Abraham, sondern das ganze erste Buch Mose ist eine Demonstration davon, dass Gott trotz uns Menschen treu zu seinen Verheißungen steht. Wenn man sich mal so anschaut im ersten Buch Mose, mir geht es immer wieder so, was da abgeht, da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das ist ein drunter und drüber ein Chaos. Ich nenne mal ein paar kleine Ereignisse, ohne da weiter drauf eingehen zu können jetzt. Ja? Also wir haben es eben schon gehabt, Abraham und Sarah, nach 10 Jahren versuchen sie auf eigene Faust an Nachkommen zu kommen, sich das zu verschaffen mit dieser Magd Hagar. Und das machen sie dann auch. Und im nächsten Augenblick so ungefähr merkt Sarah, das war nicht so die cleverste Idee und sie wird von Hass erfüllt auf diese Magd. Sarah merkt, das war nicht die cleverste Idee und wird dann von Hass erfüllt auf diese Magd Hagar. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, sehen wir Hinterlist und Betrug. Denken wir an den Segen, den Jakob sich von seinem Vater Isaac auf hinterlistige Art und Weise erschleicht. Wir sehen Unaufrichtigkeit in diesem Buch. Abraham und Isaac, die beide ihre Frauen als ihre Schwestern ausgeben, aus Menschenfurcht. Wir sehen Neid, Eifersucht und ich will es mal nennen, ein wirkliches Kinderbattle zwischen Lea und Rahel, die sich einander da steigern und wo Jakob zwischen allen Stühlen hängt, ihr Mann, und zum Spielball wird. Wir sehen Gewalt, wir sehen Rache, wir sehen Totschlag bei den Söhnen von Jakob, als sie den Vergewaltiger ihrer Schwester bestrafen wollen, sich rächen wollen. Wir sehen Götzendienst im eigenen Haus von Jakob. Und auch die Söhne Jakobs, diese bekannte Geschichte, die ihren Bruder Josef nach Ägypten verkaufen. Was ist das? Ja, manchmal ist es vielleicht für uns so, dass wir diese Geschichte einfach zu gut kennen schon und das uns gar nicht mehr so anrührt. Aber man verkauft seinem Bruder nicht. Also das ist absurd, was die da tun. Und nicht zuletzt vielleicht noch ein Beispiel. Judah, der mit seiner eigenen Schwiegertochter in der Kiste landet, weil sie sich als Prostituierte ausgegeben hat und er bei ihr eingekehrt ist dann, und am Ende sie schwängert. Ja, und man fragt sich, das soll Gottes Volk sein oder werden? Also dieser Trümmerhaufen, ich glaube für so manchen Fernsehsender heutzutage wäre das das perfekte Drehbuch für so eine Daily Soap heutzutage. Ja. Also das würde perfekt ins Programm passen. Und trotzdem, ja, wirklich trotzdem steht Gott im vollen Bewusstsein von all dem, was passieren wird, zu seiner Verheißung. Trotzdem lässt Gott Sarah auf wundersame Art und Weise im Alter von 90 Jahren noch schwanger werden und schenkt Abraham und Sarah ihren Sohn Isaak. Und trotz Unaufrichtigkeit schenkt Gott Isaak und Rebekka diese 2 Söhne, Jakob und Esau. Und trotz Hinterlist und Betrug und Neid und ganz viel Durcheinander lässt Gott auf den krummsten Wegen 12 Söhne aus Jakob entstehen, die am Ende die 12 Stämme Israels werden. Ja, obwohl weder Isaak und erst recht nicht Jakob würdig waren, schenkt Gott trotzdem auch diesen beiden den Zuspruch und den Segen und die Verheißung, die er einmal Abraham gegeben hat. Und er führt seine Linie fort. Beeindruckend zu sehen. Allerdings verschweigt Gott auch Abraham gegenüber nicht, dass sie in Sklaverei kommen werden. 1. Mose 15, Vers 13 und 14, da spricht Gott zu Abraham und sagt Folgendes. Und er sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Das ist die Ankündigung vom 2. Buch Mose, schon im 1. Ja, und genau so kam es ja. Also hier ist eine Voraussage darauf, dass sie in Sklaverei sein werden und aber auch, dass sie befreit werden. Und es ist interessant, finde ich, in der Hinsicht zu sehen, dass Gott nicht nur von der Befreiung spricht und die Verheißung der Befreiung gibt, sondern dass er auch die Zeiten der Herausforderungen und der Schwierigkeiten an dieser Stelle schon mit erwähnt. Und er sagt eigentlich deutlich, sein Volk wird in Schwierigkeiten geraten, in Schwierigkeiten sein. Und genauso sagt Gott uns heute nirgends in seinem Wort, dass wir nicht durch schwierige Zeiten gehen werden und dass wir nicht Herausforderungen in unserem Leben haben werden. Ganz im Gegenteil. Er sagt uns sehr deutlich, dass das so kommen wird, dass das sein wird. Aber er sagt uns auch sehr wohl, dass er inmitten der Herausforderung bei uns ist und dass er uns zur Hilfe kommt und dass er eine großartige Perspektive für uns bereithält. Ab Kapitel 37 im ersten Buch Mose, um das noch zu vervollständigen, sehen wir dann, wie es dazu kommt, dass sich Jakob und seine Söhne schlussendlich nicht mehr in Kanaan wiederfinden, sondern in Ägypten. Zunächst mal, das hatten wir eben kurz schon, verkaufen Jakobs Söhne ihren Bruder Josef an Ismaeliter und diese Ismaeliter verkaufen ihn dann weiter nach Ägypten an Potiphar, die oberste Leibwache des Pharao zu dieser Zeit. Und Josef ist dann in Ägypten und er lebt dort ein Wechselbad der Gefühle. Ja, also wirklich auf und ab und bis er schließlich zum zweitwichtigsten und zweitmächtigsten Mann nach dem Pharao in Ägypten wird. Und seine Brüder, die konnten bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich die Geschehnisse der Vergangenheit ganz gut von sich wegdrängen, bis es dann zu einer großen Hungersnot kam und bis sie nach Ägypten mussten, um dort Getreide zu kaufen. Und wen treffen sie dort? Ihren Bruder Josef. Josef, der zweitwichtigste, zweitmächtigste Mann. Und anstatt dass Josef Rache übt und sie verhungern lässt, vergibt er ihnen. Und er holt schlussendlich seinen Vater Jakob und seine gesamten Brüder als Familie in das Gebiet Goschen in Ägypten und er versorgt sie dort. Eine äußerst spannende Geschichte, die einmal mehr deutlich macht, was Gott durch ganz viel Durcheinander und Versagen und wirklich, was Gott aber trotzdem unter seiner souveränen Führung tun kann und wirkt. Und man sieht so deutlich, wie er auf krummen Wegen trotzdem am Ende noch gerade schreiben kann. Am Ende vom ersten Buch Mose sind sie also in Ägypten, genau an diesem Punkt, wo dann das zweite Buch Mose ansetzt. Und wir sehen dann, wie Gottes Verheißungen sich weiter erfüllen. Und das ist noch ein dritter, unser kürzester Punkt von heute Morgen, der letzte. Und zwar, Gott erfüllt seine Verheißungen. Wir erinnern uns nochmal daran zurück, wie Gott zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2 gesagt hat, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und er hat es ihm immer und immer wieder verheißen. Und wir haben aber gesehen, das wurde zwar verheißen, aber es passiert erstmal gar nichts. Ja, ganze 25 Jahre lang hat es gedauert, 25 Jahre des Bangens, des Hoffens, der Verzweiflung, bis dann Abrahams Sohn Isaak zur Welt gekommen ist. Und auch bei Isaak und bei Rebekka war es so, dass sie 20 Jahre erlebten, wo sie unfruchtbar waren, wo Rebekka unfruchtbar war, wo sie keine Kinder bekommen haben. Und dann schenkt Gott ihnen in seiner Gnade Jakob und Esau. Und wenn man sich diese zwei Geschichten von diesen beiden Paaren nur mal vor Augen führt, können wir definitiv sagen, das ist eine schwere Situation für sie gewesen. Aber gleichzeitig finde ich es so ermutigend für uns, dass wir sowas lesen können. Weil wir befinden uns ja nicht selten in der Warteschleife zwischen Verheißung und Erfüllung. Und wir ticken, glaube ich, so geht es mir zumindest, eher in der Hinsicht dann oft so, dass wir sagen, ja, also Gott, du schenkst Verheißungen, dann musst du die jetzt aber zackig auch mal erfüllen. Ja, die muss ich jetzt irgendwie sehen. Und wenn nicht, dann komme ich ins Zweifeln, dann komme ich ins Rudern. Dann bin ich irgendwie, komme ich nicht mehr klar so richtig. Nun lehren uns diese Geschichten der Bibel und auch so manches Zeugnis aus unserer eigenen Gemeinde, wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, dass wir nicht den Rückschluss ziehen sollten, nur weil Gott nicht immer offenkundig sofort eingreift, dass das gleichzusetzen ist mit, er erfüllt seine Verheißung nicht. Ja? Also nur weil Gott nicht immer offenkundig sofort was tut, heißt das noch lange nicht, dass er nicht seine Verheißungen erfüllen wird. Ganz im Gegenteil, wir können sicher sein, wenn Gott Verheißungen gibt, dann steht er zu seinem Wort und er wird sie erfüllen. Und die Geschichte Israels lehrt uns genau das. Zwar heißt es dann in 2. Mose 1, Vers 6, dass Josef und seine Brüder und die ganze Generation dann verstarb, aber in Vers 7, da scheint so richtig was in Gang zu kommen. Ich lese ihn nochmal. Da heißt es, und die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark oder zahlreich und das Land wurde voll von ihnen. Auf einmal scheint also aus dieser Großfamilie, 70 Männer plus Frauen, was wir eben schon hatten, ein immer weiter wachsendes Volk zu werden. Und so lesen wir dann in 2. Mose 12, Vers 37, etwa 400 Jahre später, als dann der Auszug aus Ägypten stattgefunden hat, Folgendes. Nun brachen die Söhne Israels auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Also mit Frauen und Kindern sind wir da mal locker bei über 2 Millionen Leuten zu diesem Zeitpunkt, 400 Jahre später. Und wir sehen, wie Gott diese Verheißung an Abraham erfüllt, diese Verheißung der Nachkommenschaft. Und später sehen wir auch im Buch Josua dann, wie diese Verheißung erfüllt wird, dass sie als Volk in das Land Kanaan einziehen. Aber es bleibt noch eine Frage, nämlich was ist mit dieser dritten Verheißung an Abraham? 1. Mose 12, Vers 3, diese dritte Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was ist damit gemeint? Wie erfüllt sich das? Wenn hier die Rede von allen Geschlechtern der Erde ist, dann kommen wir ja auch ins Spiel. Dazu gehören wir ja auch irgendwie. Das bedeutet, diese alte Verheißung an Abraham und auch die Befreiung aus Ägypten hat eine große Relevanz, selbst für uns, die wir 3.500 Jahre später leben. Was Abraham und auch das Volk Israel damals noch nicht sehen konnte und was beim Auszug aus Ägypten noch ungefähr 1.500 Jahre hin war, das sehen wir in Jesus Christus erfüllt. Gott wusste zum Zeitpunkt, als er die Verheißung gegeben hat, schon, dass Jesus Christus eines Tages aus dieser Nachkommenschaft Abrahams auf diese Erde kommen wird. Und aus diesem Grund ist Jesus inmitten von Israel geboren. Und er tritt so in eine Linie ein, die Gott schon sehr früh nach dem Sündenfall in Bewegung gesetzt hat. Nämlich die Linie von Seth. Und Seth bedeutet so viel wie Ersatz. Ja, der Ersatzsohn, den Gott Adam und Eva geschenkt hat. Und Seths Linie kann man dann weiter nachvollziehen. Die geht dann weiter und daraus lässt Gott Noah erstehen. Und aus ihm schenkt Gott dann aus Noah den Sem. Und aus der Linie von Sem kommt Abraham. Und aus der Linie Abrahams, und Matthäus 1 lässt das sehr gut sich nachvollziehen, geht dann letztendlich Jesus Christus hervor, indem diese Verheißung erfüllt wird. Jesus bringt schlussendlich die Rettung und die große Befreiung, und zwar nicht nur für Israel, sondern auch für dich und für mich und für alle Geschlechter der Erde, für jeden, der an ihn glaubt. Und wenn die Geschichte vom 2. Buch Mose uns von der Befreiung Israels aus der Sklaverei erzählt, verweist sie eigentlich schon auf eine viel, viel größere Geschichte, nämlich die Geschichte von Jesus Christus. Während Gott im 2. Mose die irdische Not der Sklaverei für Israel löst, löst er für uns das viel größere Problem der Sklaverei der Sünde in Jesus Christus. Während 2. Mose uns von einer zeitlichen Befreiung erzählt, erzählt die Geschichte von Jesus Christus uns von einer ewigen Befreiung. Und während Israel in der Geschichte das irdische Gottesvolk bildet, fügt Jesus jeden, der an ihn glaubt, zum himmlischen Gottesvolk dazu. Und so sehen wir, Jesus kam als der wahre Erlöser und Befreier aus der Nachkommenschaft Abrahams. Und durch ihn werden bis heute gesegnet alle Geschlechter der Erde. Und das steht im Einklang mit dem Missionsbefehl, den wir haben, nämlich das Evangelium zu allen Menschen zu bringen, zu allen Völkern. Ja, das ist der Gedanke. Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Drei Gedanken an heute Morgen. Er gibt Verheißungen, er steht zu seinen Verheißungen und er erfüllt seine Verheißungen. Und allerspätestens in Jesus Christus hat Gott uns die größten Verheißungen gegeben, die es nur geben kann, nämlich ewige Verheißungen. Und in Jesus Christus hat Gott sich verbindlicher gemacht denn je. Und gerade da, wo wir ins Zweifeln kommen und in Unsicherheit in Bezug darauf, steht Gott wirklich zu seinen Verheißungen? Kann ich mich wirklich darauf verlassen? Da ist Jesus selbst unsere Gewissheit, unsere Sicherheit, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird. Und bevor wir jetzt gleich in einigen Liedern auch Gott loben wollen dafür, will ich schließen mit drei Versen aus dem 2. Korintherbrief, die das nochmal so gut zum Ausdruck bringen und auf den Punkt bringen. 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 20. Dort heißt es, Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Wir singen gemeinsam das Lied. Durch Glauben können wir verstehen, diese Welt ist durch Gottes Wort gemacht. Im Glauben leben, nicht im Schauen, was, glaube ich, so gut zum Ausdruck bringt und so super dazu passt, was wir heute Morgen gehört haben.